am Abend dieses Tages und am Abend dieses Jahres sind wir hier zusammengekommen. Miteinander stehen wir vor Gott. Ein unruhiges Jahr geht zu Ende. Vieles hat uns erschreckt, aufgewühlt und ermüdet. Manches war fast nicht auszuhalten. Und doch haben wir wieder erlebt, wie alles seine Zeit hat. Wie beides zusammengehört, das Schöne und das Schwere. Das Aufbauende und das Niederdrückende. Beides gehört zu unserem Dasein in der Zeit. Wie gut, dass wir nicht allein sind. In allem Hin und Her, dass Gott da ist, der über der Zeit steht. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. In Gottes Ewigkeit ist unsere Zeit aufgehoben, geht nicht verloren. Wir hören auf Worte des Predigers Salomo im Alten Testament.
Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn in jeder Mensch, der da isst und trinkt, und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, damit man sich vor ihm fürchten soll.
Dieses Tages und am Abend dieses Jahres denken wir daran, dass Gott nicht nur über aller Zeit steht, er ist hineingekommen in unsere Zeit. In Jesus Christus ist er an unserer Seite, in unserer Freude, aber besonders auch im Leiden, in unserem Leben und im Sterben. Weder was im vergangenen Jahr war, noch was uns im Kommenden erwartet, wird dieses Mitsein Gottes auflösen können. Vieles scheint dagegen zu sprechen und dennoch steht eins ganz unverbrüchlich fest. Gott hat sich so fest mit uns verbunden, dass uns nichts und niemand aus seiner Liebe herausreißen kann. Wir hören einen Abschnitt aus dem Römerbrief im 8. Kapitel.
Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Am Abend dieses Jahres denken wir daran, dass unser Leben von Gott geschenkte Zeit ist. Sorget nicht, sagt Jesus. Wir sollen nicht nur der Vergangenheit nachtrauern. Wir sollen aber auch nicht im Geiste schon die Zukunft durchleben. Jesus will uns in die Gegenwart hineinführen. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, sagt er, so wird euch das alles zufallen. Für unsere Zukunft sorgt Gott selbst, sagt Jesus. Möge er uns dieses Vertrauen schenken auf der Schwelle ins neue Jahr. Möge er uns helfen, dass die Sorgen uns nicht erdrücken. Wir hören einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium aus dem 6. Kapitel.
Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie einer von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.
Thank you. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die neue Jahreslosung für das kommende Jahr, was jetzt bald anbricht, 2023. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, ich weiß gar nicht mehr, wann das gewesen ist, wie lange das her ist, da habe ich gedacht, boah, eine tolle Jahreslosung, was für ein schönes Wort. Kurz und knackig, ein Zuspruch, der Mut macht. Das, was wir brauchen, vielleicht gerade jetzt, du bist ein Gott, der mich sieht. Sehen und gesehen werden so wichtig im Leben. Wie geht es dir, wenn du diese Worte hörst? Du bist ein Gott, der mich sieht. Das kann man ja ganz unterschiedlich hören, nicht wahr? Das ist mir dann auch aufgegangen, als ich mich etwas näher mit diesem Wort befasst habe. So eindeutig positiv wie beim ersten Hören oder Lesen war es dann nicht unbedingt mehr durchgängig. Schaut mich an, es tut nicht weh, ruft der Mann in der vollbesetzten U-Bahn den Menschen zu, die im Gedränge neben ihm stehen. Einige sind irritiert, sie schauen nach unten, sie senken ihren Blick. Sie wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, mit dieser Aufforderung. Anschauen wollen sie ihn jetzt eigentlich nicht. Manche haben vielleicht schon gesehen, wie er eingestiegen ist, seine Kleidung verschmutzt und abgetragen, sein Gesicht müde und ausgezehrt vom Leben auf der Straße. Nach einem langen Tag auch im Büro und auf der Arbeit ist ihnen jetzt gar nicht so danach, ihn anzuschauen und mit ihm vielleicht noch ins Gespräch zu kommen. Und so schauen die meisten weg, sind versunken mit ihren Kopfhörern eingetaucht in eine ganz andere Welt. In der stillen Hoffnung, dass er das nicht merkt, dass sie wegsehen. Manchmal kann Hinsehen richtig wehtun. Manchmal ist das, was man sieht, nur schwer zu ertragen. Die Not anderer anzusehen, die sichtbare Armut, die Zerbrechlichkeit, die Hilflosigkeit eines Menschen, mit der wir konfrontiert werden, das kostet Kraft. Der Mann in der U-Bahn fühlte sich übersehen und dies vermutlich schon sehr, sehr lange. Manche Menschen dagegen wünschen sich eher, dass niemand sie sieht, dass sie gar nicht gesehen werden. Sie verschließen die Augen und denken, dann sehen mich die anderen vielleicht auch nicht. Dann können sie ganz für sich sein. Dann müssen sie nicht streiten miteinander, müssen sich nicht anhören, was sie alles verkehrt machen in deren Augen. Wie gut es zum Beispiel wäre, wenn sie sich doch mehr Mühe geben würden. Das alles brauchen sie nicht, das wollen sie gar nicht hören. Sie wollen niemanden haben, der sie zutextet, der etwas von ihnen will. Wie war das bei der Person, von der diese Worte stammen, von der diese Jahreslosung entnommen wurde? Was hat sie erlebt, als sie diese Worte gesprochen hat? Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich erzähle euch einmal die Geschichte kurz von Hagar aus dem Alten Testament, aus dem Ersten Testament einer jungen Frau. Sie steht ganz am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose im 16. Kapitel. Und diese Geschichte ist ziemlich kompliziert. Es ist die Geschichte eigentlich von Abraham und Sarah und von Hagar, der Dienerin, der Sklavin, der älter werdenden Sarah. Abraham und Sarah hatten keine Kinder. Und sie wurden älter und älter. Und so war es damals üblich, so sagt die Sarah eines Tages zu Abraham, nimm die Hagar, meine Knechtin, meine Sklavin, und zeuge mit ihr ein Kind, sozusagen als Nebenfrau. Nicht unüblich damals. Und dann sagt sie, wenn das Kind da ist, dann ist es so wie meins. Und Abraham lässt sich darauf ein, er macht das. Hagar wird schwanger und die Frauen streiten. Als Hagar nämlich merkt, dass sie schwanger ist, hat sie etwas, was sie höher stellt als Sarah. Damals kein Kind zu bekommen, das war eine der größten Schmachs, die es gab, eine große Schmach. Und Sarah erlebt das und sie wird wütend und sie wird gemein und sie beschwert sich bei Abraham und sagt, du musst was machen. Und er sagt, das ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du willst. Und jetzt wird Sarah gemein zu Hagar. Und sie wird so gemein, dass Hagar sich nicht anders zu helfen weiß, als dass sie in die Wüste flieht. Und sie will nur noch eins, nämlich sterben. Und als sie dort an einem Brunnen liegt und sterben will, da kommt ein Bote Gottes zu ihr. Gott selbst hat ihr Elend gesehen. All das Unrecht und wie sie ausgenutzt und wie sie gedemütigt wurde von Sarah und wie Abraham alles mitmacht. Und genau da schaut Gott hin, da, wo es weh tut, auf ihre große Not. Und Gott sieht, was die Hagar kaputt macht. Er spricht sie an mit ihrem Namen. Hagar, du Magd Sarahs, wo kommst du her? Und wo gehst du hin? Hagar erzählt von ihrer Flucht und was sie erlebt hat. Und dann sagt sie am Schluss diese Worte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Weil Gott sie angesehen hat in ihrem Elend. Ja, er schickt sie wieder zurück zu Sarah und das wird nicht leicht gewesen sein. Er schickt sie zurück in den alltäglichen Wahnsinn, zurück in ihr Leben. Aber er verspricht ihr eines: Ich werde mit dir gehen, ich bin bei dir. Und ich schaue nicht weg. Ich werde immer sehen, was dich kaputt macht. Ich sehe deinen alltäglichen Wahnsinn und ich werde dich damit nicht allein lassen. Das verspreche ich dir. Du bist schwanger und du wirst einen Sohn bekommen. Und den sollst du Ismael nennen. Das heißt, Gott hat gehört. Gott traut sich hinzugucken, liebe Schwestern und Brüder. Er traut sich hinzugucken, wenn andere die Augen zumachen, sie verschließen vor den großen Tiefen im Leben, die sie deshalb verschließen, weil sie es nicht mehr sehen können, das ganze Elend. Aber Gott schaut nicht weg, er schaut hin, sorgend und liebevoll. Voller Verständnis schaut er hin, voller Wohlwollen und Wärme. Und Gott schaut Hagar an und nennt sie bei ihrem Namen. Das heißt, sie ist keine Nummer mehr, sie ist keine Sklavin in seinen Augen, sie ist eine vollwertige Person wie alle anderen. Gott kennt diese Unterschiede nicht, er macht sie nicht. Vor Gott ist jeder Mensch wertvoll und wichtig. Und das Tollste, was ich hier sehe, ist, dass Gott ihr keine Ratschläge erteilt. Er zählt ihr auch keine gut gemeinten Hilfen auf und sagt, was sie alles zu tun hat. Er stellt ihr zwei Fragen. Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Und Hagar kann eigentlich nur auf die erste Frage antworten. Sie erzählt, wo sie herkommt, dass sie geflohen ist vor Sarah. Aber wo sie hin will, das weiß sie selber gar nicht. Sie ist ja ganz am Ende. Sie will eigentlich nirgends wohin. Sie steckt in einer Sackgasse. Sie hat gar kein Ziel mehr vor Augen. Sie ist einfach nur noch am Ende. Aber sie spürt, hier ist jemand, der mit mir nach einer Antwort sucht. Gerade da, wo ich nicht mehr weiter weiß. Und der nicht sagt, ich weiß es schon längst und ich weiß es besser als du. Nein, der mit ihr sucht, der hören will von ihr, der hinhört. Und er will mit ihr zusammenschauen. Das ist die allergrößte Hilfe, die es gibt. Das eröffnet ihr eine neue Zukunft. So ist Gott. Das hat Hagar entdeckt und dann antwortet sie ihm und dann gibt sie ihm einen Namen. El-Roi. Das heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Was für ein wunderschöner Name Gottes. Das ist übrigens einmalig in der hebräischen Bibel, dass ein Mensch, dem Gott begegnet, ihm direkt einen Namen gibt. Gibt's sonst nicht nochmal. Ist das nicht stark? Hagar, diese ägyptische Sklavin, die mit dem Gott Abrahams und Sarahs eigentlich gar nichts zu tun hat, für die das ein fremder Gott ist, sie wird hier zu einer eigenständigen, kreativen Theologin. Vielleicht die erste Theologin der Bibel. Und sie gibt Gott vielleicht den schönsten Namen, den es gibt. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mir ins Herz sieht. Mit diesem wohlwollenden, liebenden Blick Gottes ins neue Jahr starten, das wäre was, oder? Das wünsche ich dir. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich uns hinein ins Leben, das wahrscheinlich genauso verrückt ist wie das Leben im vergangenen Jahr. Es wird wahrscheinlich nicht heute Nacht auf einmal Frieden sein und alles anders sein. Wahrscheinlich nicht, so sehr wir es uns wünschen. Es wird wahrscheinlich wieder ein Jahr sein voller Überraschungen, voller Glück und Freude, voller Ungerechtigkeit und Erschöpfung und Schuld. Das wird es wahrscheinlich werden. Aber es wird ein Jahr werden mit einem Gott, der mitgeht. Mit einem Gott, der dabei ist, so wie er mitgegangen ist im vergangenen Jahr. Unter seinem Blick lässt es sich gut starten ins neue Jahr. Du bist ein Gott, der mich ansieht. Ja, ich kann mir sicher sein, ich bin nicht allein. Weil du mich behutsam auffängst und dich dabei nicht aufdrängst. Es ist gut zu wissen, da ist jemand, der auf mich Acht hat, der über alles Macht hat, der mir Freiheit gibt, der mich unendlich liebt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Manchmal bin ich mir selbst nicht im Klaren, wer ich eigentlich bin, aber du, Gott, siehst hin. Du kennst mich und du nennst mich dein Kind. Wenn ich rede, hörst du zu. Wenn ich schweige, dann weißt du, was mich innerlich bewegt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Wir wollen jetzt Fürbitte halten, Gott Danke sagen und Fürbitte halten. Und wir tun das, indem wir ein Lied singen, weil in dem Lied all das drinsteckt, was ich mir wünsche fürs neue Jahr. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, die Nummer 209. Und wer noch kann, darf dabei stehen, wer nicht so lange stehen kann, darf gerne sich setzen. In diesem Lied singen wir davon, was wir uns ersehnen für das neue Jahr. Frieden und Hoffnung, Heilung und Liebe. Ich beginne mit einer kleinen Bitte und dann singen wir miteinander. Da wohnt ein Sehnen tief in uns als Gebet. Danke Gott, dass du uns siehst. Nicht nur das, was vor Augen ist, sondern auch das, was dahinter ist und davor. Was uns bewegt und umtreibt, jede siehst du jeden, in Liebe siehst du uns an. Gott, wir bitten dich um deinen Segen und um deinen Frieden im neuen Jahr. Geh du mit uns und mit allen Menschen überall auf der Welt, lass uns nicht allein. Erhöre unsere Bitten, wenn wir jetzt beten und singen, da wohnt ein Sehnen tief in uns. Und nun geht hinein in diesen letzten Abend des Jahres, geht hinein ins neue Jahr unter dem Segen und dem Frieden Gottes. Er geht mit und er sieht dich. Voller Liebe sieht er dich an und begleitet dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.